SRF 2 Kultur.
Reflexe am Mikrofon Heini Voglach. Gestern ging in Klagenfurt der 37. Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb zu Ende. Den Ingeborg-Bachmann-Preis 2013 gewann die in Kiew geborene Berliner Autorin Katja Petrovskaya. Sie war von der Schweizer Jurorin Hildegard Elisabeth Keller eingeladen worden. Dieses Jahr waren übrigens keine Schweizer Autorinnen im Klagenfurter Wettbewerb. Der Siegerpreis ist mit 25.000 Euro dotiert. Katja Petrovskaya gewann mit einer bei aller Verstörung leicht erzählten Geschichte. Im Zentrum steht die jüdische Urgroßmutter der Erzählerin. Die Frau wurde 1941 von den Nationalsozialisten verschleppt und ermordet. Die Autorin nähert sich mit den Mitteln der Erinnerung und der Imagination dem Grauen. In ihrem Text hat auch der Zweifel Platz. Das Publikum war von der Lesung berührt und auch die Jury stellte sich hinter Katja Petrovskaya. Hören Sie nun die Lesung der Preisträgerin. Der Titel lautet »Vielleicht Esther«.
Vielleicht Esther. Lasse der Herrgott dich so viel wissen, wie ich nicht weiß, sagte Babuschka immer wieder. Sie wiederholte den Satz leicht beleidigt, aber auch stolz. Ihr Enkel Marek, mein Vater, war ungewöhnlich belesen. Bis zu seinem 9. Lebensjahr hatte er bereits hunderte von Büchern verschlungen und stellte den Erwachsenen, wie er dachte, ganz einfache, elementare Fragen. Babuschka wusste meistens keine Antwort. Auch den Ausspruch von Sokrates, ich weiß, dass ich nichts weiß, kannte sie nicht. Vielleicht wollte sie mit ihrem Satz sich selbst trösten oder ihren klugen Enkel zurechtweisen, denn Babuschka beharrte auf ihrer Devise, die nach einem antiken Aphorismus klang. Lasse der Herrgott dich so viel wissen, wie ich nicht weiß. Außer diesem Spruch sind von meiner Urgroßmutter, der Babuschka meines Vaters, nur noch zwei Dinge geblieben. Eine Fotografie und eine Geschichte. Als die Familie im August 1941 vor der deutschen Armee aus Kiew floh und mein Großvater Simeon an die Front musste, blieb Babuschka allein zu Hause in der Engelstraße. Eine Straße, die steil auf den Prachtboulevard Kreschatik hinabführte. Babuschka wurde nicht mitgenommen. Sie konnte sich kaum noch bewegen und während des ganzen Kriegssommers hatte sie es nicht geschafft, die Treppe hinunter und auf die Straße zu gehen. Sie mitzunehmen war ausgeschlossen gewesen, sie hätte den Weg nicht durchgehalten. Die Evakuierung erinnerte an einen Dacia-Ausflug und Babuschka wurde mit dem Gedanken zurückgelassen, dass sich alle wieder treffen würden, wenn der Sommer vorüber wäre. Der Juli forderte den Wechsel und alle diese Menschen auf der Straße hatten Koffer und Bündel wie immer im Sommer nur die Eile und dass es zu viele auf einmal waren, verrieten, dass das Geschehen trotz der passenden Jahreszeit und der üblichen Habseligkeiten nichts, aber auch gar nichts mit einem Dacia-Ausflug zu tun hatte. Ich glaube, sie hieß Esther, sagte mein Vater. Ja, vielleicht Esther. Ich hatte zwei Großmütter und eine von ihnen hieß Esther. Genau. Wie vielleicht? Fragte ich empört. Du weißt nicht, wie sie hieß? Ich habe sie nie bei ihrem Namen genannt, erwiderte mein Vater. Ich sagte Babuschka und meine Eltern sagten Mutter. Vielleicht Esther ist in Kiew geblieben. Sie bewegte sich in der plötzlich leer gewordenen Wohnung mit Mühe. Das Essen brachten die Nachbarn. Wir dachten, fügte mein Vater hinzu, wir kämen bald zurück, aber wir sind erst nach 7 Jahren zurückgekommen. Anfangs änderte sich in der Stadt nichts Grundlegendes. Es waren einfach die Deutschen gekommen. Als auch Babuschka der Aufruf, alle Juden der Stadt Kiew müssen sich pünktlich einfinden und so weiter, erreicht hatte, begann sie sofort, sich bereit zu machen. Die Nachbarn versuchten, es ihr auszureden. Gehen Sie nicht, Sie können doch gar nicht laufen, Die Kontrolle war lückenlos. Die Hausmeister kämmten die Adressen durch, die Listen der Einwohner. Damit auf Russisch alle und auf Deutsch sämtliche gehen, wurden Schulen, Krankenhäuser, Waisenhäuser und Altersheime durchsucht. Das Erscheinen wurde von deutschen und ukrainischen Patrouillen kontrolliert. Aber im Haus Nummer 11 in der Engelstraße war der Hausmeister bereit, diese Alte nicht zu melden, sie außer Acht zu lassen. Nicht etwa, um sie vor dem Tod zu retten. Nein, an den Tod dachte man gar nicht. Oder besser gesagt, man dachte nicht bis zum Tod. Man dachte, das geschehe nicht wirklich zu Ende. Man hinkte den Ereignissen hinterher. Überlegen Sie einfach selbst. Wozu soll eine Greisin sich auf einen Weg begeben, selbst wenn es ins gelobte Land ginge, wenn sie nicht laufen kann? Gehen Sie nicht, sagten die Nachbarn. Sie blieb stur. Das Stadtzentrum brannte seit ein paar Tagen. Die Explosionen, welche die Stadt in Schrecken versetzten, hörten nicht auf. Häuser gingen in die Luft mit einer fatalen Regelmäßigkeit. Zuerst das überfüllte Gebäude der Okkupationsverwaltung, dann ein Kino während einer Vorführung, ein Soldatenclub und ein Munitionslager. Es nahm kein Ende. Die Häuser wurden von der sich zurückziehenden sowjetischen Armee vermint und per Funk gesprengt. Nur ein paar Tage und der Kreschatik lag in Trümmern. Im ganzen Zentrum loderte Feuer. Die Deutschen, die sich erst fast friedlich in der Stadt niedergelassen hatten, wurden zuerst ratlos, dann gerieten sie in Panik und verfielen in Raserei angesichts dieser damals noch unbekannten Art des Partisanenkriegs. Es schien, dass der Aufruf an alle und sämtliche eine logische Folge war, eine Vergeltungsaktion gegen die angeblich Schuldigen, als ob nicht alles in einer längst festgelegten Reihenfolge in die Tat umgesetzt werden sollte. Aber davon und auch von dem, was in der Stadt los war, nicht einmal einen halben Kilometer von ihrem Haus entfernt, wusste vielleicht Esther anscheinend nichts. Selbst die Bäckerei an der Ecke Engelstraße und Merengowskaja war, wie die Nachbarn ihr berichteten, immer geöffnet. Nur 3 Stufen tiefer. Die Explosionen nicht gehört, den Brandgeruch nicht gespürt, das Feuer nicht gesehen. Wenn alle, dann alle, sagte sie sich, als ob es eine Ehrensache wäre. Und sie ging hinunter. Alles andere stand still. Wie genau sie hinunterging, verschweigt uns die Geschichte. Obwohl, nein, die Nachbarn müssen ihr geholfen haben, wie sonst. Auf der Kreuzung unten machten die Straßen ihre Biegungen, rundeten sich in der Ferne und man spürte, dass die Erde sich doch dreht. Auf der Straße war sie dann allein. Außer einer Patrouille war in diesem Moment niemand zu erblicken. Vielleicht waren alle schon weg. 2 flachsblonde, stramme, beinahe elegante Männer flanierten gemächlich und pflichtbewusst auf der Kreuzung hin und her. Es war hell und öde wie in einem Traum. Vielleicht Esther ging zu ihnen und sah, es war eine deutsche Patrouille. Wie viele ukrainische Polizisten am ersten Tag der Operation in den Straßen Kiews unterwegs waren, um das Erscheinen aller zu kontrollieren, hat niemand berechnet. Auch die Historiker wissen es nicht genau. Es gab viele Ukrainer, aber vermutlich oder sogar bestimmt näherte sich Babuschka lieber den Deutschen als den Ukrainern, denen sie misstraute. Aber hatte sie eine Wahl? Sie ging zu ihnen. Aber wie lange dauerte dieses Ging? Hier folge jeder seinem eigenen Atem. Ihr Ging entwickelte sich wie ein episches Geschehen. Nicht nur, weil vielleicht Esther sich wie die Schildkröte aus den Aporien von Zähnen bewegte, Schritt für Schritt, langsam, aber sicher. Sie war so langsam, dass niemand sie einholen konnte. Und je langsamer sie ging, desto unmöglicher war es, sie einzuholen, sie anzuhalten, sie zurückzubringen und erst recht sie zu überholen. Nicht einmal der schnellfüßige Achilles hätte das gekonnt. Sie ging ein paar Meter die Engelstraße hinunter, eine Straße, die früher Lutheranskaya hieß und heute wieder so heißt, ja, nach Martin Luther. Eine Straße, an der die schönsten Bäume wuchsen, wo sich seit dem 19. Jahrhundert deutsche Geschäftsleute niedergelassen hatten und wo eine ganz oben und die andere an der Ecke Bankower zwei deutsche Kirchen gebaut worden waren, von denen eine direkt hinter meiner ersten Schule stand. 40 Jahre nach Babuschkas Gang lief ich jeden Tag an diesen deutschen Kirchen vorbei. Zuerst hieß sie Lutheranskaya, dann Engelstraße. Straße von Engels oder Straße der Engel. Alle, die nicht wussten, in welchem Reich diese Straße lag, konnten denken, sie sei tatsächlich den Engeln gewidmet. Es passte zu dieser Straße, die so unmöglich steil war, so abschüssig, dass sie jeden Hinabsteigenden beflügelte. Ich war ein sowjetisches Kind, kannte Friedrich Engels und erdete meinen Schritt. Vielleicht spiegelte sich in vielleicht Esthers verzögerten Gang ein sprachlicher Irrtum wider. Für die älteren Kiewer Juden war Jiddisch immer noch eine Muttersprache, egal ob sie religiös waren und die Traditionen achteten oder ob sie ihren Kindern hinterher stürzten. Geradewegs vorwärts in die helle sowjetische Zukunft. Viele jüdische Alte waren stolz auf ihr Deutsch. Und als die Deutschen kamen, dachten sie möglicherweise, trotz all dem, was da schon erzählt wurde, was durch die Luft flog und nicht mehr als Lüge bezeichnet werden konnte, dass sie, gerade sie, die nächsten Verwandten der Okkupationstruppen seien, ausgestattet mit dem besonderen Recht derer, für die das Wort alles ist. Den Gerüchten und Berichten, die aus Polen und aus dem zum großen Teil schon besetzten Ukraine nach Kiew drangen, wurde einfach nicht geglaubt. Und wie hätte man solchen Gerüchten auch glauben können? Den Alten und nicht nur ihnen war das Jahr 1918 noch in Erinnerung, als nach dem militärischen Wirren und am ständigen Drehen des Machtkarussells die Deutschen in die Stadt einmarschiert waren und dafür gesorgt hatten, dass eine gewisse Ordnung herrschte. Und nun schien mit den Deutschen plötzlich wieder so eine Ordnung einzuziehen. All diese exakten Anweisungen. Alle Juden der Stadt Kiew und ihrer Umgebung müssen sich am Montag, den 29. September 1941, um 8 Uhr morgens an der Ecke Melnikova und Doktorowska Straße an den Friedhöfen einfinden. Deutlich, klar und verständlich. Alle 8 Uhr und die genaue Adresse. Und weder der Friedhöfe noch das abwertende Wort Jid auf den russischen Plakaten haben sie beunruhigt. Vielleicht war es die leichte Schattierung der polnischen oder der westukrainischen Sprache, in der man für Juden kein anderes Wort hat als Jid, das im Russischen so kränkend klingt. Es stand da noch etwas über Erschießung. Bei Zuwiderhandlung Erschießung. Bei Entwendung von Gegenständen durch Juden Erschießung. Also nur, wenn man sich nicht an die Regeln hielt. In der Zeit, in der Babuschka ging, hätten Schlachten ausbrechen können und Homer hätte begonnen, die Schiffe aufzuzählen. Eine der ersten Geschichten, die meine Mutter mir vorgelesen hat und die sie mir danach, wer weiß warum, noch mehrmals nacherzählte, als ob in diesen Wiederholungen eine belehrende Kraft stecke, war die Geschichte von Achilles und seine Verse. Als seine Mutter ihn in Fluss der Unsterblichkeit badete und ihn dabei an der Verse festhielt, sprach meine Mutter mit schmeichelnder Stimme, als ob die Geschichte schon zu Ende sei. Sie hielt ihn an der Verse, sagte sie. Ich weiß nicht mehr, war es die linke oder die rechte, aber vielleicht hat sie das überhaupt gar nicht erwähnt und ich bin es, die sich damit beschäftigt, ob es die linke war oder die rechte, obwohl es überhaupt keine Rolle spielt. Der Fluss war kalt, der Säugling schrie nicht. Es war im Schattenreich und alle glichen den Schatten. Sogar der dicke Säugling sah aus, als wäre er ausgeschnitten aus Papier. Sie badete ihn im Fluss, erzählte meine Mutter, damit er unsterblich wurde. Aber die Verse hatte sie vergessen. Ich erinnere mich daran, wie mich an dieser Stelle die Angst jedes Mal so packte, dass meine Seele in die Fersen rutschte, wie man auf Russisch sagt, wenn man von Furcht ergriffen wird. Vielleicht ist es sicherer für die Seele, wenn sie sich in die Fersen zurückzieht und dort bleibt, bis die Gefahr vorbei ist. In diesem Moment konnte ich mich nicht mehr bewegen und kaum noch atmen. Ich wusste, dass die Verse, die Achilles Mutter hielt, etwas Unabwendbares verkörperte, etwas Verhängnisvolles. Ich dachte auch an den bösen Zauber aus dem Märchen Kaschei Besmertnich, Kaschei der Unsterbliche, der zwar sterblich war, aber sein Tod hockte in der Nadelspitze, die Nadel im Ei, das Ei in der Ente, die Ente wohnte auf der Eiche und die Eiche wuchs auf einer Insel, von der niemand wusste, wo sie ist. Und hier eine nackte Ferse. Ich sah den Schatten meiner Mutter an der Wand, der wie eine Gestalt auf einer Terrakotta-Amphore aussah. Ich dachte an die Mutter von Achilles, an den schwarzen Styx und an das dämmerige Schattenreich. Dann an unseren breiten Fluss, den ich jeden Tag auf dem Weg zur Schule überquerte, an unser Schattenreich und wieder an meine Mutter, die die Geschichte von schnellfüßigen Achilles unvorstellbar lang erzählte, episch und abschweifend. Sie erzählte von Troja, von der Freundschaft mit Patroklos und vom Zorn. Sie stieß das Wort Zorn mehrmals aus und zornig erzählte sie weiter, wie Achilles wegen seiner Freundschaft mit Patroklos starb, direkt in der Ferse von einem Pfeil getroffen, den Paris schoss und Apollon leitete. Ich verstand nicht, warum Apollon, Patron und Beschützer der Musen, diesen Pfeil an den Ort geleitet hat, wo in diesem Moment auch meine verängstigte Seele verweilte. Und so wurde die Geschichte von Achilles zu meiner eigenen Blöße, zu meinem Schwachpunkt, denn meine Mutter hat mich in dieser Geschichte gebadet, im Fluss der Unsterblichkeit, als ob ich so den Schutz der Unsterblichen hätte erhalten können. Aber meine Verse hat sie vergessen. Meine Verse, wo meine Seele, geplagt von Angst und in Vorahnung eines Verhängnisses, sich zusammenrollte. Und ich begriff, dass jeder eine Blöße haben muss. Die Verse, die Seele, der Tod, der einzige Beweis der Unsterblichkeit eigentlich. Eigentlich waren die Transportmittel entscheidend. Wer konnte, floh aus Kiew. Als Simon schrie, dass die Familie in 10 Minuten unten stehen solle, dort, wo der Lastwagen wartete, stand der Kübel mit dem Fikus schon auf der Ladefläche. Der Nachbar hatte ihn verwirrt von dem Durcheinander dahingestellt, bereit zur Evakuierung. Auf der Ladefläche waren schon 2 Familien, Säcke, Koffer, Bündel und eben der Fikus im Kübel, das Symbol von Heim und Herd. Für eine weitere Familie war kein Platz. Mit einem Ruck nahm Simon den Fikus hinunter und schob die Koffer auseinander, um Platz für seine Frau und seine beiden Söhne zu schaffen. So blieb der Fikus am Straßenrand der abschüssigen Lutheranska Ulitsa stehen. Ich sehe die Blätter dieses Fikus, die nun im Jahre 1941 im Takt der Weltereignisse nicken. Diesem Fikus verdanke ich mein Leben. Indirekt. Mein Vater direkt. Ich lese, was mein Vater über seine Evakuierung geschrieben hat. Alles stimmt. Nur fehlt der Fikus, von dem er mir früher erzählt hatte. Alles ist heil und am richtigen Platz. Ein verstörter, kurzsichtiger Junge, mein zukünftiger Papa, sein entschlossener Vater in der neuen Uniform, der Lastwagen, die Nachbarn, die Koffer, die Bündel, das Durcheinander, die Hast, alles ist da. Nur der Fikus im Kübel fehlt. Als ich den Verlust feststelle, verliere ich den Boden unter den Füßen. Hebel und Fixpunkt meiner Geschichte sind weg. Dabei sehe ich den Ficus deutlich vor mir, allein und verlassen vor dem Elternhaus meines Vaters. Seine Blätter zittern im Tag der einmarschierenden Wehrmacht. Wenn ich dieses Getrampel höre, zu dem man Schostakowitsch pfeifen könnte, begreife ich, dass mein Vater nur deshalb überlebt hat, weil der Ficus vom Lastwagen geräumt wurde. Natürlich musste man den Ficus wegräumen. Es wäre absurd gewesen, wenn statt des Jungen der Ficus evakuiert worden wäre. Aber in der Logik der damaligen Ereignisse hätte auch dies normal sein können. Allein die Vermutung, dass dieser kleine Junge durch eine zufällige, sei es sogar eine fiktive Verkettung von Umständen, stellen Sie sich das einmal vor, in Kiew hätte bleiben müssen, stellt meine Existenz in Frage, nimmt mir die Möglichkeit meiner Geschichte. Man verliert eine einzige Karte und schon kann man nicht mehr weiterspielen. Die Stammesbrüder dieses Jungen, die in der Stadt geblieben waren, obwohl Stammesbrüder ist ein neutraler Begriff, lassen Sie uns Juden sagen, es ist einfacher in dem Sinne, dass man es besser versteht. Als ob man es besser verstehen könnte, aber es ist leider oder fatalerweise wirklich verständlicher, postfaktum natürlich, erst postfaktum, wenn man weiß, was danach passiert ist. Aber wirklich gerechtfertigt wird das, was passiert ist, dadurch trotzdem nicht. Also die geblieben waren, wurden in Babi Yar zusammengetrieben oder wie meine Mutter schreibt, in Bejot, als ob alle wüssten, was Bejot bedeutet oder als ob sie diesen Ort wirklich, und ich meine wirklich, nicht beim vollen Namen nennen kann. Und dort wurden sie erschossen. Aber das wissen Sie bestimmt. Kiew ist von hier genauso weit entfernt wie Paris. Und jetzt weiß ich, wozu ich meinen Ficus brauche. Papa, du hast den Ficus vergessen. Welchen Ficus? Ich erinnere mich an keinen Ficus. Koffer, Bündel, Säcke, Kisten, aber ein Ficus. Papa, aber du hast mir doch von dem Ficus erzählt, der von dem Lastwagen wieder heruntergenommen wurde. Was für ein Ficus? Ich erinnere mich nicht daran. Vielleicht habe ich das vergessen. Ich war auf den Ficus fixiert. Ich war fixiert. Ich verstand nicht, wie man so etwas vergessen kann. Ich verstand nicht, was jemandem passiert sein musste, um so etwas zu vergessen. Der Ficus scheint mir die Hauptfigur, ja, wenn nicht der Weltgeschichte, dann meine Familiengeschichte zu sein. In meiner Fassung hat der Ficus das Leben meines Vaters gerettet. Doch wenn selbst mein Vater sich nicht mehr an den Ficus erinnern kann, dann hat er es ihm vielleicht tatsächlich nicht gegeben. Als er mir vor der Evakuierung erzählt hat, habe ich in mein Bild möglicherweise die fehlenden Details in die Lücken des Straßenraums eingefügt. Gab es den Ficus oder ist er eine Fiktion? Wurde die Fiktion aus dem Ficus geboren oder umgekehrt? Vielleicht werde ich nie feststellen, ob der Ficus, der meinen Vater gerettet hat, überhaupt irgendwann existierte. Ich rufe meinen Vater an und er tröstet mich. Sogar wenn er nicht existiert hat, sagen solche Fehlleistungen manchmal mehr aus als eine penibel geführte Bestandsaufnahme. Manchmal ist es gerade die Prise Dichtung, welche die Erinnerung wahrheitsgetreu macht. Herr Offizier, begann Babuschka mit ihrem unverkehrbaren Anhauch, überzeuge davon, Sie sprechen Deutsch. Seien Sie so fein, sagen Sie mir, was soll ich denn machen? Ich habe die Plakaten gesehen mit Instruktionen für jeden, aber ich kann nicht so gut laufen. Ich kann laufen, also schnell. Sie wurde auf der Stelle erschossen mit nachlässiger Routine, ohne dass das Gespräch unterbrochen wurde, ohne sich ganz umzudrehen, ganz nebenbei. Oder nein, vielleicht fragte sie, seien Sie so nett, Herr Offizier, sagen Sie bitte, wie kommt man nach Babi Yar? Das konnte doch wirklich lästig sein, wer mag das schon, auf dumme Fragen antworten zu müssen. Ich beobachte diese Szene wie Gott aus dem Fenster des gegenüberliegenden Hauses. Vielleicht schreibt man so Romane oder auch Märchen. Ich sitze oben, ich sehe alles. Manchmal fasse ich mir ein Herz und komme näher heran und stelle mich hinter den Rücken des Offiziers, um das Gespräch zu belauschen. Warum stehen Sie mit den Rücken zu mir? Ich gehe um Sie herum und sehe nur Ihre Rücken. So sehr ich mich bemühe, Ihre Gesichter zu sehen, in Ihre Gesichter zu schauen, von Babuschka und von dem Offizier, wie sehr ich mich auch strecke, um Sie anzuschauen und alle Muskeln meines Gedächtnisses, meiner Fantasie und meiner Intuition anspanne, es geht nicht. Ich sehe die Gesichter nicht, verstehe nicht und ich, Historiker, schweigen. Woher kenne ich diese Geschichte in ihren Einzelheiten? Wo habe ich ihr gelauscht? Wer flüsterte uns Geschichten ein, für die es keine Zeugen gibt? Und wozu? Ist es wichtig, dass dieser Alter die Babuschka meines Vaters ist? Und was, wenn sie nie seine Lieblingsoma war? Für diese Geschichte aber fanden sich tatsächlich Zeugen. 1948 kehrte die Familie nach Kiew zurück, 7 Jahre nach ihrer deutscherartigen Evakuierung. Nach Aufenthalten in Rostov, Aschabad und mehreren Jahren in Barnaul im Altai-Gebiet. Das Haus auf der Engelstraße war zerstört, wie auch das gesamte Viertel. Vom Haus war nur eine Schachtel, eine Gerippe geblieben. Auf dem Balkon des 5. Stocks stand ein Bett, aber es führte kein Weg mehr zu ihm. Das Innere des Hauses war komplett weg, ebenso die Treppe. Auf einem deutschen Luftbild vom November 1941 kann man dieses Bett sehen, auf dem sich mein 9-jähriger Vater noch im ersten Kriegssommer gesonnt hatte. Mein Großvater Simeon suchte lange nach jemandem, der etwas über Babuschka wusste. Es war der Hausmeister des nicht mehr existierenden Hauses, der ihm alles erzählte. Es scheint mir, dass an diesem 29. September 1941 jemand am Fenster gestanden hat. Vielleicht.
Katja Petrovskaya las ihren noch unveröffentlichten Text »Vielleicht Esther« vor. Die aus der Ukraine stammende und in Berlin lebende Autorin gewann damit den Ingeborg-Bachmann-Preis 2013. Der Wettbewerb fand vergangene Woche in Klagenfurt statt. Katja Petrovskaya ist eine Debütantin. Ihr Text »Vielleicht Esther« soll nächstes Jahr im Suhrkamp Verlag erscheinen. Das war Reflexe, am Mikrofon war Heini Voglach.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.